Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung.de. Das ist ein kleines, unabhängiges Magazin für Abenteurer und Schatzsucher, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Diese Alternative zum Reichweitenjournalismus ist aber nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Bei denen bedanke ich mich jetzt ganz herzlich und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch an Bord kommt. Heute begrüße ich einen Gast, den ich zumindest noch nicht kannte, von dem ich schon einiges gelesen hatte und der wunderbar in die aktuelle Themenreihe über Game Studies passt. Alle zwei Wochen stelle ich auf Spielvertiefung einen Aufsatz vor und versuche natürlich im Idealfall auch, die Leute dahinter irgendwann mal in ein Gespräch zu verwickeln. Und heute begrüße ich Stefan Köhler. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Also deine Vita ist sehr interessant und da gibt's auch einige Flashbacks in meine Kindheit später mal. Also Stefan ist Lehrer für Deutsch, Englisch und Informatik in Niedersachsen, schreibt aber auch über Videospiele und im Bereich der Game Studies. Er hat 2010 seine Diplomarbeit über das Thema Modding verfasst und dazu im Handbuch Gameskultur einen Artikel beigesteuert. Außerdem war er Kolumnist bei der leider eingestellten WASD und hat 2017 als Narrative Designer an der Entwicklung des Serious Games Martin Luther mitgewirkt. Außerdem war er des Öfteren Redner beim Play Festival hier in Hamburg. Passt das soweit?
Das passt. Abgesehen von einem kleinen Detail, Martin Luther auf der Spur war das komplette Titel.
Siehst du das noch tief? Martin Luther auf der Spur.
Genau, gab auch mehrere Martin Luther Spiele, muss man dazu sagen, war ja damals das Reformationsjubiläum. Und natürlich hat das dann doch die ein oder anderen Spiele hervorgebracht.
Und wieso ist es ein Serious Game geworden und kein, in Anführungsstrichen, normales Spiel? Oder vielleicht kannst du ja auch mal erläutern, was da so der Unterschied ist.
Da erwischte mich gleich mal mit Serious Games, mit dem Wort, was ich nicht leiden kann. Mal gucken, ob wir da noch drauf einkommen. Erstmal jetzt speziell, was das Martin-Luther-Projekt anging, lag das tatsächlich natürlich daran, dass es dezidiert auch dann Entwicklung war für Schulen. Also es gab eine Projektseite für Schulen, dass eben auch Lehrkräfte das dann nutzen konnten. Und dementsprechend, weil natürlich der Auftraggeber auch die evangelische Kirche war, haben wir uns am Anfang natürlich mit denen getroffen und haben dann denen auch vorgestellt, was wir gerne alles machen wollen. Und dann dachten wir uns eigentlich erst, wir sagen denen mal, was so alles möglich ist. Und die haben gesagt, wow, das hört sich alles toll an. Und dann haben wir festgestellt, oh, wird doch ein bisschen größer, als wir dachten. Aber war in der Hinsicht auch eine interessante Erfahrung, dann sich wirklich zu überlegen, welche Stationen sind überhaupt irgendwie interessant. Welche Geschichten gibt es da zu erzählen oder wie könnte man das Ganze irgendwie narrativ verpacken? Und war damals eine sehr herausfordernde Zeit, weil ich auch nebenher noch mein Referendariat gemacht habe. Das würde ich im Nachhinein nicht mehr machen. Also ich bin froh auch, dass ich mein Referendariat nicht nochmal machen muss. Aber immer aus der Schule kommen, dann gleich schon wieder mit der Grafikerin schreiben auf dem Weg zum Arbeit, dann noch irgendwie Skype-Telefonate im Auto, während man nach Hause fährt, zu Hause sich hinsetzen, die Schule wieder für den nächsten Tag vorbereiten und dann noch schon wieder Texte schreiben und alles das. Also es war wirklich super intensiv, aber auch eine super schöne Zeit, weil ich da auch die Möglichkeit hatte, eigentlich so fast überall mitzumischen. Die Rätsel, die Texte und auch das Level-Design. Also ich habe immer so die Skizzen gemacht, die dann die Grafik in schöne Levels dann natürlich dann verwandelt hat. Aber da konnte ich wirklich auch so komplett die Vision dann umsetzen. Und das war eine wunderschöne Erfahrung. Und daher prinzipiell habe ich nichts dagegen, jetzt zu sagen, es gibt auch Spiele, die eben gezielt für Schule oder für einen Lernkontext dann hergestellt werden, weil wir natürlich auch gesagt haben, wir hatten viele Features drin, die auch interessant waren, die ich so jetzt bei anderen Lernspielen nicht gesehen habe. Zum Beispiel, dass es die Möglichkeit gab, auf verschiedensten Plattformen dann auch zu spielen, weil oft das so das Problem ist, an der Schule gibt es irgendwie nur Windows-Rechner und das Spiel läuft irgendwie unter Mac. Aber wir hatten wirklich für die verschiedenen Plattformen, wir hatten für auch Mobilgeräte und eben auch die Möglichkeit durch Codes, die immer am Ende eines Levels es gab, eigentlich auch zu wechseln. Das heißt, die Grundidee war vielleicht zu sagen, man spielt in einer Stunde und danach können die Schülerinnen und Schüler zu Hause auf ihren Geräten weiterspielen. Man kann das wieder reinbringen in die Klasse, man kann dann darüber diskutieren und das fand ich eigentlich einen schönen Ansatz. Tatsächlich habe ich jetzt deswegen auch nichts gegen Lernspiele per se, aber wie ich dann bald auch in einem Vortrag nochmal so auch Ende April auf der während der langen Nacht der Computerspiele der HTWK Leipzig dann noch so ein bisschen erläutern werde, sollte man es natürlich nicht nur eingrenzen zu sagen, nur solche Spiele dürfen in den Unterricht, sondern es gibt natürlich viele andere Spiele, die interessant sind. und die man sich anschauen kann und dann eben irgendwie auch nutzbar machen kann für den Unterricht.
Ja, man hört eine Begeisterung raus, und zwar die des Entwicklers und auch des Pädagogen so ein bisschen, zum Schluss zumindest. Ich gehe mal davon aus, dass das als Serious Game dann eher Richtung Adventure ging.
Ja, also tatsächlich natürlich ist es diese klassische Form von einem Point-and-Click-Adventure. Und klassisch meine ich jetzt auch wirklich natürlich so manchmal ein bisschen mit einem Fragezeichen inzwischen. Also ich habe angefangen schon 2010 war das, glaube ich, ja, damals bei Daedalic Entertainment mit Winterfest. Das war ein Lernspiel für funktionale Analphabeten. Da durfte ich damals als Praktikant dann auch die Texte schreiben und hatte dann danach auch noch ein paar kleinere Lernspiele, dann eben noch Martin Luther als ein bisschen größeres Projekt. Und interessanterweise waren das eigentlich immer diese Formate mit Point-and-Click-Adventures. Und das kam mir am Anfang natürlich sehr entgegen, weil ich eben auch dann vom Theater kam, vom Schreiben, vom Texte schreiben, Filmdrehbücher, dann irgendwie sowas dann überlegen. Und man dann wirklich als Autor natürlich dann die Kontrolle hat, die komplette Kontrolle und die Geschichte erzählen kann. Aber natürlich so ist die Frage, muss es immer bei Serious Games oder bei Lernspielen dann Point-and-Click-Adventure sein, würde ich heutzutage sagen. Da gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten, auch vielleicht mit offeneren Welten, dynamischen Systemen, auch andere Erfahrungen zu ermöglichen. Und es ist eben auch sehr interessant, wenn man sich so anschaut, wie die Gewinner sind von den Games Awards, was so Serious Games Awards angeht, dann haben wir bis heute dann oft noch ein Point-and-Click-Adventure, das was dann plötzlich um die Ecke kommt, wo sonst keiner irgendwie noch Point-and-Click-Adventures dann im kommerziellen Bereich dann produziert. Das scheint sich irgendwie immer noch so zu halten, gerade in diesem Serious-Games-Bereich. Und zwischendurch gibt es natürlich noch die Simulationen, die gewinnen. Aber da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass da vielleicht noch eine größere Offenheit ist, auch vielleicht für andere Formen dann tatsächlich Wissen zu vermitteln oder Wissen erfahrbar zu machen.
Für mich ist ja The Last of Us Part 2 ein Serious Game, aber das jetzt nur mal so ganz flapsig eingeworfen. Ich musste vorhin daran denken, dass ja auch etwas wie Pentiment, das ist ein Rollenspiel-Adventure, das du sicherlich kennst von Obsidian, das sich ja auch mit Geschichte beschäftigt, natürlich jetzt nicht mit realen Ereignissen und trotzdem wäre das für mich auch ein ideales Beispiel eigentlich, wie man versuchen könnte, ein historisches Thema eben in den Unterricht einzubringen, weil da alleine die Frage sich stellt, was ist denn wirklich vielleicht authentisch, was ist fiktiv, inwiefern gab es diese oder jene Elemente innerhalb der Kirchengeschichte oder der Religionsgeschichte, ne?
Auf jeden Fall. Also ich denke mal, da gibt es viele Spiele, die interessant sind, um eben zu schauen, es muss ja nicht das komplette Spiel sein, aber wie du schon gesagt hast, natürlich bestimmte Aspekte aufzugreifen. Also gerade bei Pentiment gab es ja auch interessante Artikel zum Beispiel zu den Schriftarten, was das natürlich vielleicht schon für eine Bedeutung ist, wie das genutzt wird, um eben dann auch zu erzählen. Die verschiedenen Personen haben verschiedene Schriftarten. Und tatsächlich denke ich eben auch, man muss gleich mit einem offenen Blick dann einfach durchgehen und vielleicht sich die Spiele raussuchen, die interessant sein könnten und sich die anschauen. Aber was natürlich dann auch wichtig ist, ist auch, dass man ins Gespräch darüber kommt. Also nicht einfach denn der Meinung ist, man wirft einfach ein Spiel in den Unterricht und dann ist das schon irgendwie gerettet und die Kinder sind alle motiviert. Sondern ich denke mal, es ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, wie eigentlich bei allen Medien, die wir irgendwie nutzen, dann in Schule oder wenn wir irgendwie Bildungsprozesse haben, dass man dann auch darüber spricht, was für Erfahrungen habt ihr gemacht, warum habt ihr bestimmte Dinge so und so gemacht, wie habt ihr das gesehen, was gibt es heute und das Ganze so kontextualisieren. Und ich denke, dann ist tatsächlich dann mit Einschränkungen natürlich, was jetzt so Gewalt angeht, der Pool relativ groß an Spielen, die interessant sein könnten. Und manchmal muss man einfach nur so ein bisschen dann verrückt um die Ecke denken. Also ich hatte zum Beispiel auch ein Projekt gefunden, Storyteller. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, das kenne ich nicht.
Genau, es ist eigentlich ein sehr schönes Puzzle-Game. Und da geht es darum, dass man so einen Comic-Strip vor sich hat, der erst leer ist. Und dann kann man Figuren hineinziehen und auch Hintergründe. Und je nachdem, welcher Hintergrund es gibt, welche Figuren aufeinandertreffen, gibt es bestimmte Ereignisse. Und das bestimmt natürlich dann oder beeinflusst, welche nächsten Ereignisse es geben kann. Also wenn natürlich in einem Bild eine Figur ermordet wird, dann im nächsten Bild, wenn die Figur quasi dann auch reingezogen wird, dann kann sie nur auf dem Grabstein oder ist ein Geist dann. Und das ist dann so ein Story-Puzzle-Spiel. Das heißt, man soll bestimmte, manchmal auch berühmte Geschichten danach stellen, also sowas wie Dracula oder auch Adam und Eva. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann wieder andere Varianten davon zu finden, beziehungsweise dann natürlich drüber zu sprechen, das ist ja nur der Plot. Und der Plot kann vielleicht in unterschiedlichen Geschichten gleich sein, aber die Frage, wie es ausgestaltet ist, macht dann auch den Unterschied. Und das hatte ich tatsächlich dann damals dann auch gefunden mit Studierenden, einfach ausprobiert, dann gesehen, das war damals noch ein Prototyp, 2016, 17 habe ich das Studierenden gezeigt und dann plötzlich gesehen, ja, oh, das ist ja in Entwicklung und soll ein richtiges Spiel werden, habe dann auch den Entwickler kontaktiert, habe ihn Ewigkeiten nicht erreicht, weil meine E-Mail dann auch immer im Spam-Folder gelandet ist und hatte das dann eben auch auf einem Deutschdidaktik-Kongress oder Symposium vom Symposium Deutschdidaktik dann nochmal vorgestellt und davor eben auch ein Gespräch mit dem Entwickler geführt. Und der hat tatsächlich dann auch viele Dinge, die ich so quasi aus meiner pädagogischen Sicht dann auch gesehen habe, gesagt, ja, darüber haben wir auch nachgedacht. Und da hat sich eben so ergeben, dass dann natürlich es oft eine Freude ist, dann auch mit Game-Schaffenden zu sprechen, weil da viele intelligente Leute unterwegs sind und die sich viele Gedanken machen und dann man wirklich auch so gemeinsam drüber philosophieren konnte. Man kommt eigentlich aus unterschiedlichen Schulen, beziehungsweise ich habe natürlich so ein bisschen Erfahrung auch, was es heißt mit Entwicklungen dann auch. Er konnte mir dann nochmal Impulse geben und das konnte ich weitergeben. Und jetzt gibt es da inzwischen auch schon erste Untersuchungen, wie das vielleicht auch in der Schule eingesetzt werden könnten, damit Kinder eben in der Lage sind, auch so eine Vorstellung davon zu bekommen, wie Geschichten aufgebaut sind, wie die miteinander zusammenhängen. Und da quasi war das auch einfach nur so eine verrückte Idee zu sagen, könnte man nicht dieses Spiel nehmen, weil das in keinster Form irgendwie hieß sagte, ich bin ein Spiel, was irgendwie ernsthaft ist oder irgendwie was vermitteln möchte oder irgendwie mit Deutschdidaktik was zu tun hat. Also manchmal muss man einfach nur die Augen offen halten und sich umgucken und dann einfach versuchen, einen Zugang zu finden.
Man merkt schon, du bist richtig tief drin in der Thematik. Und ich habe mir, glaube ich, 3 bis 5 Notizen gemacht jetzt vorhin. Aber ich möchte nochmal ganz zurück zu meinem Bild von Lehrern und Spielen. Ich bin ja Jahrgang 1973. Das heißt, ich war in den 80ern halt in der Schule, habe dann irgendwann Anfang der 90er mein Abi gemacht. Und ich hatte auch Deutsch. Als ich kurz vor 1990 im Deutschunterricht Effi Briest lesen musste von Theodor Fontane und verstehen sollte, da hatte ich immer große Schwierigkeiten, mich im Unterricht wachzuhalten. Und da geht's ja um das Schicksal einer 17-Jährigen, die Ende des 19. Jahrhunderts irgendeinen Baron heiraten muss und die Ehe in Hinterpommern letztlich erträgt. Tja, und das war für mich, ich war 17 oder sowas, war das so weit weg, das war im wahrsten Sinne des Wortes ferne Literatur für mich. Dabei hatte ich in dem Alter richtig Bock auf gute Geschichten, allerdings weniger auf so ein ernstes Gesellschaftsdrama, sondern vielleicht eher nach Spannung, Abenteuer und Co. Und wenn ich dann nach der Schule nach Hause kam, landete der Ranzen irgendwo in der Ecke. Ich ging sofort hoch in mein Zimmer, habe versucht, die Hausaufgaben zu ignorieren und da stand ein kleiner grauer Kasten namens Amiga 500. Und wenn ich dann diesen grauen Kasten angemacht habe, dann waren die Geschichten auf einmal tatsächlich bessere für mich. Also da gab es die Labyrinthe von Bard's Tale und Dungeon Master, die verrückte Welt von Zack McCracken und die Abenteuer eines The Last Ninja. Was ich damit sagen will, es gab damals in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit sehr wenige Leute überhaupt, mit denen man darüber sprechen konnte. Klar, seine Kumpelfreunde, vielleicht noch der Dealer, bei dem man sich die Disketten geholt hat, aber Eltern und vor allem Lehrer gehörten auf keinen Fall dazu. Damals gab es auch schon Informatik, aber da saßen wir mit dem Texas Instruments Taschenrechner irgendwie oder haben irgendwelche Formeln und Gleichungen da berechnet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte im Deutschunterricht Spiele interpretieren können, also relativ aktuelle, also das ist, man sagt ja immer, alles geht so ein bisschen den Bach runter und es gibt ja auch so depressive Tendenzen da draußen, auch zu Recht, wir hatten Corona, es gibt Kriege, aber so manche Dinge haben sich doch verbessert, also im Deutschunterricht zocken und darüber sprechen, hört sich für mich zumindest richtig cool an.
Ja, das hört sich erstmal gut an, aber ich glaube, da ich jetzt auch schon ein bisschen länger dabei bin, muss ich da auch ein bisschen die Euphorie dämpfen. Weil natürlich das eine ist, die Gedanken zu entwickeln, dann natürlich auch Leuchtturmprojekte zu haben, wie zum Beispiel das Zentrum für didaktische Computerspielforschung. Weiß nicht, ob du das kennst, von der PH Freiburg, geleitet von Professor Dr. Jan Böhmann und Dr. Lisa König. Und die sind sehr aktiv natürlich dann auch, nicht nur was Deutschunterricht angeht, sondern auch so Unterricht zu überlegen, wie eben Spiele dann irgendwie integriert werden könnten. Und sind da sehr fleißig, aber es ist schon ein harter Kampf weiterhin gegen Windmühlen.
Das heißt, du musst ja als Deutschlehrer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es ja bestimmte Vorgaben, an die man sich auch halten muss, was die Lehrstoffe und die Bildungsziele angeht. Jetzt hast du aber schon erwähnt, dass du mit Storyteller und anderen Dingen im Unterricht gearbeitet hast. Sprich, du musst dir für jedes einzelne dieser Projekte quasi ein Go oder eine Bestätigung holen.
Also mit Storyteller selbst habe ich jetzt nicht gearbeitet. Das war tatsächlich dann eben auch dann in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für didaktische Computerspielforschung, dass die natürlich jetzt eben diese Untersuchung machen. Und ansonsten ist es tatsächlich so natürlich, ich bin jetzt auch einer Hauptrunde Realschule, dass wir natürlich bestimmte Vorgaben haben, beziehungsweise natürlich dann oft auch Deutsch sehr anwendungsbezogen ist. Das heißt, es geht da erstmal darum, dann die Schülerinnen und Schüler fit zu machen, dass sie in der Lage sind, dann auch gerade Texte zu schreiben, sich auszudrücken, mit Sachtexten umzugehen. Und das sind ja eigentlich auch alles schon Themen, die so wichtig sind, wenn wir uns gerade anschauen mit Medienkompetenz und mit dem, was da alles auf uns einströmt, an Informationen, welche Informationen kann ich vertrauen, wie werde ich beeinflusst, wie ist das Ganze aufgebaut, dass das natürlich auch schon sehr wichtig ist. Und dann natürlich immer mal irgendwie nochmal Möglichkeiten trotzdem zu finden, dass man vielleicht nochmal in kleineren Phasen dann noch irgendwie was mit Spielen machen kann, das ist schon sehr schwer. Also tatsächlich muss ich da leider auch immer so ein bisschen sagen, klaffen da so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit dann doch noch auseinander, weil ich oft auch schon, bevor wir jetzt auch eine digitale Tafel bekommen haben, dann morgens mit der Kreide in der Hand vor der Tafel stand und dann erstmal Buchunterricht gemacht habe und dann am Nachmittag zur Uni Hildesheim gefahren bin, um Studierenden zu erzählen, wie schön es ist, digitale Spiele im Unterricht anzuwenden. Also da natürlich muss man sich immer seine Schlupflöcher suchen, man muss immer seine Möglichkeiten suchen, zu sagen, könnte man hier irgendwie noch was einbringen, könnte es hier interessant sein, Sachen mal ausprobieren, aber man muss halt schon natürlich klar sagen, jetzt vor allem gerade in einem kurzen Schuljahr, in dem wir uns befinden, da sind natürlich sehr viele Anforderungen, sehr viele Dinge, die gemacht werden müssen, sodass da natürlich jetzt leider nicht so viel Zeit bleibt, nochmal Sachen auszuprobieren.
Ja, das heißt, auf der einen Seite muss man trennen zwischen dem, was du vor Studierenden, also Lehramtsstudierenden, letztlich an Vorträgen, Ideen und so weiter beiträgst oder diskutierst, und auf der anderen Seite die Praxis im Schulalltag als Deutschlehrer, in der du die Spiele, digitale Unterhaltung gar nicht so oft einsetzen kannst. Aber hast du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel für etwas, das du dort thematisieren konntest?
Naja, also mit Fake News natürlich, dann habe ich zum Beispiel auch mal die Gelegenheit gehabt, einen Prototypen dann damals von Christoph Plewe dann auch zu bekommen und mit Schülerinnen und Schülern dann zu spielen. Und das war natürlich in der Hinsicht ganz interessant, weil es eigentlich ein Einzelspieler-Modus war. Und ich dann aber es interessant fand zu sagen, da müssen Quellen verglichen werden, kann das überhaupt stimmen, können diese ganzen Informationen so stimmen, also kann überhaupt die Zeitschrift an diesem Tag erscheinen oder arbeitet der Autor überhaupt für diese Zeitschrift, und soll eben so spielerisch natürlich dann dazu führen, dass man auch so ein bisschen die einzelnen Aspekte dann einer Meldung dann hinterfragt und hinterfragt, ob das alles so sein kann. Und da habe ich tatsächlich dann das Ganze umgewandelt und in so einen Multiplayer dann tatsächlich verwandelt, indem ich dann gesagt habe, wir bilden Gruppen. Und die Gruppen haben dann immer gegenseitig sich niedergebrüllt, Fake, nicht Fake. Und ich war dann vorne und habe dann immer gesagt, so, Abstimmung, ist es jetzt Fake oder nicht Fake? Und habe dann geklickt. Und dann haben wir quasi so gemeinsam versucht, das Ganze dann auch irgendwie rauszufinden und möglichst viele Fakes dann zu enttarnen. Also da kann man natürlich dann schon manchmal solche Sachen dann starten oder natürlich auch dann zum Thema multilineare Erzählungen, dass man eben zum Beispiel mit Twine arbeitet und sowas. Das habe ich auch schon mit 10. Klassen durchgeführt. Wobei natürlich da die Frage wieder ist, ist das Spiel oder ist das eher dann was anderes? Vielleicht kommen wir später noch dazu. Und da natürlich gibt es so einzelne Projekte, die ich dann starten konnte, beziehungsweise eigentlich habe ich das so ein bisschen natürlich jetzt nicht unbedingt im Deutschunterricht dann verlagert, sondern habe das große Glück, dann auch ein WPK Game Design anbieten zu dürfen. Das heißt, da natürlich hat man vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten, dann nochmal sich wirklich drauf zu konzentrieren. Und ansonsten, wenn es irgendwelche Projekte gibt und Dinge, dann bin ich natürlich immer überlegen, wie könnte man da noch irgendwie Spiele mit reinschleichen lassen. Aber das dauert, denke ich mal, immer noch, bis Schule sich jetzt nach und nach dann jetzt doch mal öffnet und jetzt diese starren Strukturen dann ein bisschen aufbrechen, weil wir sollen ja dahin, das ist ja vielen gar nicht so bewusst, dass 2030 ja, die Nachhaltigkeitsziele dann auch erreicht werden sollten. Und zu diesen Sustainable Goals zählt dann eben auch, dass das Schulsystem eigentlich völlig anders sein soll. Projektorientiertes Arbeiten. Und das hat Deutschland auch unterschrieben. Nur jetzt haben sie eben gemerkt, das muss dann bis 2030 irgendwie eigentlich geschehen. Und das soll irgendwie neben dem laufenden Betrieb von dem alten System auch noch laufen. Und dann haben wir natürlich die Herausforderung, quasi beides gleichzeitig dann zu schaffen. Und so muss man immer gucken, wann ist man in dem einen System unterwegs, wann hat man wieder auch mal Chancen, so ein bisschen was anderes auszuprobieren. Und das ist gerade die große Herausforderung.
Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich möchte nächste Woche einfach mal mit den Schülern über Pentiment sprechen. Bring das mit, wir installieren das, keine Ahnung, an einem Rechner oder an mehreren. Und ich mache daraus ein kleines, ja, eine kleine Unterrichtsreihe. So geht's nicht.
Naja, erstmal natürlich Dinge, die man installieren will. Da muss man erstmal natürlich beim Landkreis nachfragen und mit dem Schul-IT das absprechen. Also das ist alles ein bisschen komplizierter natürlich dann, wenn es um solche Dinge geht. Was sich natürlich bewährt, ist dieses klassische, ich bringe meinen eigenen Rechner mit. Und dann kann man natürlich damit, das ist natürlich dann immer die Frage, ist es nur ein Vorspielen? Kann man da gemeinsam spielen? Also da hatte ich zum Beispiel auch schon Stanley Parable, natürlich so ein Klassiker, der auch gerne verwendet wird, auch im Deutschunterricht oder auch im Englischunterricht, dann auch schon Unterricht mitgebracht. Und dann natürlich spiele ich vielleicht vorne und dann sage ich, oh, jetzt stehen wir an der Tür, gehen wir links oder gehen wir rechts? Und dann können sie natürlich abstimmen. Und das ist natürlich dann aber trotzdem die Frage, ist das dasselbe, wie wenn jeder oder zumindest in Partnerarbeit dann irgendwie die Möglichkeit hätte, dann irgendwie das selbst dann zu spielen? Das ist natürlich dann nochmal davon entfernt, vielleicht von dem Effekt, den man erzielen könnte.
Ja, aber das erzeugt jetzt schon mal so ein Bild vor Augen. Also, dass man da zusammen Stanley Parable spielt und vielleicht mal eine Pause macht, diskutiert, abstimmen lässt, in welche Richtung es geht oder vielleicht auf Notizen und Fragen eingeht. So wäre meine Idealvorstellung, wenn ich mich jetzt zurückbeamen würde, wieder in die Schülerzeit. Also darauf hätte ich Lust gehabt. Mhm. Natürlich ist im Endeffekt ist es was anderes. Du hast es angedeutet. Wenn du so etwas selber für dich im privaten Raum alleine spielst, ist das ganze Erlebnis ein anderes. Das ist mir auch damals in den Redaktionen häufig so widerfahren. Wenn man mit 3-4 Redakteuren zusammen etwas anschaut, ist da sofort erstmal eine Gruppendynamik. Mhm. Ne, jeder, da gibt's den einen, der mag das Genre nicht, oder der andere hat den Vorgänger gespielt, dann gibt's jemanden, der muss nachher noch weg, egal. Und dann spielt jemand, dann spielt er vor den anderen, und dann bekommst du auch viel eher flapsige Kommentare, gerade wenn du jetzt eher mit männlichen Redakteuren am Start bist, flapsige Kommentare irgendwie. Also das ist, irgendwann hat mich das so genervt, dieses Spielen mit anderen, selbst wenn die im Raum sind, dass ich gesagt habe, nee, nehmt euch die Dinger nur noch mit nach Hause, wenn ihr sie wirklich rezensieren wollt, weil das ergibt so keinen Sinn. Es erzeugt manchmal so eine relativ oberflächliche Feedback-Kultur.
Weil es, glaube ich, spannend auch ist, trotzdem natürlich zu sagen, das muss ja nichts Schlechtes sein. Also auch natürlich mit Let's Play zum Beispiel ist gerade so ein Bereich, den ich auch mit jemandem aus der Deutschdidaktik dann vielleicht nochmal mehr näher anschauen will, irgendwann, wenn ich mal die Zeit dafür habe. Weil natürlich da auch so viel Potenzial mit drin steckt, dann auch zu sagen, man hat diese Distanz dann auch. Und was macht diese Distanz oder auch die Möglichkeit zu kommentieren? Eben nicht einfach nur für sich das Spiel zu spielen und für sich zu sein und im Kopf nur irgendwie zu kommentieren, sondern plötzlich, was spreche ich da, überlege ich mir das, was ich da spreche, wie könnte man das irgendwie einsortieren, was da passiert, ist es jetzt ein Vorspielen, bin ich in der Rolle drin oder erzähle ich nur irgendwas über meinen letzten Geburtstag oder was mir gerade so einfällt bei dem Spiel, also da sind ja auch schon so viele spannende Ebenen natürlich mit dabei, also da komme ich natürlich so Richtung Kulturwissenschaften, Theater auch her, wo ich dann wieder sage, sowas wäre natürlich auch super anschlussfähig dann für einen Deutschunterricht. Nicht nur Spiele sich anschauen, sondern auch dieses Spielen dann zu thematisieren.
Das kann auch tatsächlich fruchtbar sein. Es gibt da zwei Situationen, zwei unterschiedliche. Die eine, die ich vorhin beschrieben habe, war dieses, du hast ein Redaktionsbüro, da stehen mehrere Bildschirme und der eine spielt ein Rollenspiel, der andere spielt ein Rennspiel. Die Tür geht auf, jemand kommt rein, installiert was, holt sich ein Kabel. 2-3 Leute bleiben sitzen, setzen sich auf die Couch und gucken sich den Shooter an und kommentieren den so locker. Das ist das, was ich meinte. Auf der anderen Seite gibt es etwas, das habe ich dann irgendwann Close Gaming genannt. Das war wesentlich fruchtbarer. Da habe ich an der Games Academy ab und zu als Dozent Vorträge halten können, aber auch Kurse geben können über Spielkritik. Und da weißt du dann, die Leute, die in diesem Kurs sind, die sind natürlich interessiert daran. Die wollen selber Game Designer werden oder Producer oder Artist und die haben richtig Lust, Spiele zu betrachten. Und da haben wir das so gemacht, selbst in einer größeren Gruppe dann vor einem großen Bildschirm, hat jemand angefangen zu spielen und wir haben wirklich Detail für Detail diese ersten 10 bis 15 Minuten, nachdem die einmal durchliefen, zusammen besprochen. Jeder sollte sich ein bisschen Notizen machen, was fällt dir auf? Und ich habe gesagt, ihr könnt alles aufschreiben, was euch einfällt. Alles. Was eine Situation für euch in dem Moment spannend macht oder eben nicht. Vielleicht stört euch eine Schriftart, vielleicht die Sprachausgabe. Und das war super interessant, weil so konnte man manchmal anhand einer Viertelstunde, also eines kleinen Abschnitts eines Spiels, sehr viel an Pro- und Kontrapunkten sowie Widersprüchen aufdecken. Also das war eine sehr fruchtbare Detailanalyse. Ne? Mhm.
Ja, auf jeden Fall spannend. Ich glaube nämlich, das eine ist natürlich, dann ranzugehen und zu sagen, ich nehme jetzt so ein Spiel wie Pentiment und ich gehe eben dann auf Themen ein und benutze das Spiel so wie so ein Sprungbrett. Und dann ist natürlich dann die Frage, was unterscheidet das jetzt, dass ich ein Buch nehme oder dass wir einen Film zusammen gucken? Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich dann so ein bisschen dann auch in meinen Überlegungen weitergegangen bin. Tatsächlich ist es ja auch spannend, natürlich sich anzuschauen, das Spiel als Medium und so eine Spielbildung vielleicht auch tatsächlich im Deutschunterricht unterzubringen, weil natürlich die Frage ist, wo man sonst unterbringt, wenn kein Platz ist. Und der Deutschunterricht ja eigentlich ein Medienunterricht ist, das heißt, wir gucken uns verschiedene Medien an. Der Film hat es ja auch schon geschafft, dann in die Lehrpläne. Computerspiele, das dauert noch ein bisschen, aber dann natürlich ist auch die Frage, wie benutzen wir Computerspiele in Lehrplänen? Also ich habe auch schon Schulbücher gesehen und dann sieht man da so, hier ist das Spiel und hier hast du einen Text, der geschrieben wurde, der hat Rechtschreibfehler, das geht gar nicht, wenn das in Verkauf kommt, du musst die Rechtschreibfehler korrigieren, wo ich mir denke so, brauche ich dafür jetzt ein Spiel, dass ich da irgendwie einen Text habe, den ich auf Rechtschreibfehler korrigiere. Dann geht es natürlich weiter, dass man nur sagt, ja, es gibt da Figuren und schreib doch mal eine Figurenbeschreibung und mach mal eine Inhaltsangabe und natürlich war das auch so der Anfang dann so ein bisschen auch mit von Computerspielen im Deutschen nicht zu sagen. Also der ganz am Anfang war natürlich, dass man sagt, wir haben das als Thema und wir sprechen jetzt über Lara Croft und wie schlimm die sexualisiert ist und dann regen wir uns darüber auf und sprechen generell über diese Themen und wir sprechen aber eigentlich gar nicht über das eigentliche Spiel. Und dann natürlich das nächste wäre gewesen, dass man sagt, wir spielen die Spiele, meistens dann natürlich idealerweise narrative Computerspiele, zum Beispiel ja, Jan Böhmann hatte so angefangen zu sagen, man kann narrative Computerspiele nutzen, vielleicht für Kinder, die keinen Zugang zu Büchern haben und dann aber dieselben Operationen durchzuführen, die man auch im Deutschunterricht macht. Ich kann auch eine Inhaltsangabe dazu schreiben, ich kann eine Figurenbeschreibung verfassen, die ich vielleicht dann auch aktualisiere während des Spielens und das wäre quasi dann der nächste Schritt zu sagen, man schaut sich eben das so an und benutzt aber so die alten Aufgabenstellungen auch. Und dann natürlich der Schritt darauf ist dann auch zu fragen, werden wir dann überhaupt so den Spielen gerecht? Oder müssen wir eigentlich dann gucken, wie ist das Ganze aufgebaut? Und natürlich können wir uns auch diese ganzen Ebenen anschauen, die auch in anderen Medien vorkommen. Also wir können uns anschauen, wie funktioniert die Tonebene, wie funktioniert die Texte, wie wird die Geschichte erzählt, was für Bilder werden gemacht oder natürlich auch, was wir beim Film vielleicht hätten, wie ist quasi das Level gestaltet, analog zu, wie ist eben eigentlich die Szene aufgebaut in einem Film, was erzählt uns das schon, ist es ein großer Raum, ein kleiner Raum und so weiter und so fort. Aber natürlich kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, ja, was ist dann das Medienspezifische und dann natürlich Richtung Gameplay und dann wird es erst richtig interessant, finde ich. Also das war so in letzter Zeit dann der Bereich, wo ich dann immer auch mit Studierenden dran gearbeitet habe, zu überlegen, dass dieser ganze Kontext, die Kontextualisierung vom Gameplay und das Gameplay, wie beschreiben wir das eigentlich mit Verben, zum Beispiel gibt es ja auch schon Game Studies dann zu sagen und dann kommen wir interessanterweise plötzlich, wenn wir Verben haben, auf die Idee zu sagen, dann gibt es ein Subjekt, dann gibt es Objekte, wie wirken eigentlich die Subjekte durch die Verben auf die Objekte ein und plötzlich hat man dann Grammatik. Und dann natürlich immer so ein bisschen dann zu gucken, wie kann man da vielleicht das weiterentwickeln, das ist so meine Interesse.
Ich denke, man muss es schon, um dem Medium gerecht zu werden, auch dieser Form der Unterhaltungskultur, die ja jetzt schon mehrere Generationen, also mindestens eine Generation prägt, da muss man das, was heißt muss, also dann würde man sich wünschen, dass man das Ganze eben im kompletten Kontext betrachtet. Also, dass man die Ästhetik für sich sprechen lässt, dieses Spiels. Und dass man nicht versucht, klar, es ist immer noch interessanter vielleicht und es kann einem Lehrer auch helfen in der Praxis, wenn man das Spiel als eine Art Zugangsbrücke benutzt, um die Schüler überhaupt zu erreichen. Das heißt, dass man komplexe Themen wie eine Grammatik vielleicht dann doch eben spielerischer durch irgendetwas vermitteln kann. Und wenn das hilft, dann ist es eben auch, dann ist das Spiel ein gutes didaktisches Werkzeug. Und wenn man bedenkt, wie digital die aktuelle Generation unterwegs ist, also wie Smartphone digital und wie, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass die Aufmerksamkeitsspanne auch tatsächlich zurückgegangen ist, auch was das Leseverständnis und so weiter betrifft. Das heißt, du hast als Lehrer natürlich auch mit den Kernfähigkeiten zu tun, mit den Essentials. Also, dass man sich überhaupt auf Dinge konzentriert, die da geschrieben sind oder die erzählt werden und dass man die analysieren kann. Nur hätte ich tatsächlich gedacht, dass das Videospiel als Teil unserer Gegenwartskultur schon wesentlich weiter im Unterricht akzeptiert oder entwickelt ist. Du hast gesagt, der Film wäre schon mehr Teil des Lehrplans. Aber meinst du damit der Film als Medium für Dokumentation der Geschichte und sowas? Oder meinst du den Film als Unterhaltungsform?
Also ich spreche jetzt über den Film im Deutschunterricht jetzt erstmal speziell. In anderen Fächern natürlich werden vielleicht auch Filme geguckt, aber im Deutschunterricht ging es ja auch darum, dann zu sagen, was ist die Filmsprache? Dann eben auch zu sagen, es gibt dann diese verschiedenen Kameraeinstellungen und natürlich kann man sich dann auch, dieser Klassiker wäre zu sagen, was macht der Film anders als das Buch? Überraschung, es ist anders, ja, und dann natürlich nicht zu sagen, wo das eine ist schlechter, das andere ist besser, sondern es ist einfach unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was ich so für mich dann lernen musste selbst. Also ich habe damals meine Masterarbeit auch darüber geschrieben, dass ich gesagt habe, vielleicht wäre es einfach mal spannend, eine Methode zu entwickeln, dass man Spiele entwickelt zu literarischen Werken. Also dass man hingeht und sagt, ich habe jetzt hier ein bestimmtes literarisches Werk, Shakespeare, Romeo und Julia, was gibt's für Figuren, was gibt's für Konflikte, wie würde das Ganze in dynamischen Systemen aussehen, dass wir ein Spiel draus machen und wenn es vielleicht relativ abstrakt ist. Natürlich wurde mir dann noch vorgeworfen, was haben diese abstrakten, keine Ahnung, Fangenspiel zu Romeo und Julia, was hat das bitte mit Romeo und Julia, Shakespeare und den ganzen tollen Sprachbildern, was da alles drin ist, dann zu tun. Und natürlich muss man dann erstmal die Waffen strecken und sagen, ja, herzlich wenig, aber es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt irgendwie eins zu eins versucht, alles umzusetzen, was in dem literarischen Werk ist, sondern es geht darum, einen anderen Zugang zu schaffen. Und wenn ich vielleicht irgendwie durch ein Spiel eine Erfahrung machen kann, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich der Zauberlehrling habe und in einem Spiel selber quasi Erfahrung mache, wie schwierig es ist, gegen diese ganzen Wassermassen anzukämpfen, dann ist das natürlich vielleicht auch was anderes, was ein Spiel kann, was ein Gedicht vielleicht so nicht vermittelt, auch vielleicht durch so eine ganze Sprachgewalt, weil natürlich ein Gedicht auf einer anderen Ebene arbeitet. Und dann muss man auch nicht die Medien gegeneinander ausspielen, sondern dann ist es eben spannend zu fragen, wie kann man eben diese verschiedenen Medien auch nutzen und dann komplementär dann irgendwie einsetzen und auch hinterfragen, was für eine Erfahrung man macht und was für Eindrücke man sammelt jeweils in den verschiedenen Medien. Und dafür natürlich, da komme ich jetzt wieder zurück, was ich vorher gesagt habe, das war jetzt nicht dazu gedacht, dann Schülerinnen und Schülern das vielleicht falsch missverstanden worden, zu sagen, wir lernen Grammatik, sondern nur eine Art und Weise zu finden, darüber zu sprechen. Also so wie auch Game Designer versuchen, darüber zu sprechen, was sie da machen im Gameplay mit den Mechanismen, kann es, würde ich eben behaupten, auch spannend zu sein, zu sagen, wie ist das Ganze aufgebaut? Was für einen Unterschied würde es machen, wenn die Mechanik so und so wäre? Wie würde sich die Spielerfahrung ändern? Und das wäre dann natürlich eine andere Beschäftigung mit Spiel, als einfach nur sich auf die narrative Ebene anzuschauen, die Videosequenzen sich anzuschauen, zu sagen, aha, schöne Geschichte, das Ganze ist irgendwie aristotelisches Aufbau und mit Katharsis oder Dreiaktschema und sowas dann und die üblichen Sachen wieder drauf zu, weil natürlich Spiele anders funktionieren. Natürlich Computerspiele ist eben das Besondere, dass wir diese anderen Medien auch haben, ja, dass die quasi vom Computerspiel mitgenutzt werden, aber das alles natürlich dann darauf aufbaut, dass es dieses Gameplay gibt.
Jetzt haben die Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften es natürlich insofern ein bisschen einfacher als die Spiele, weil sie einfach älter und akzeptierter sind. Die mussten auch kämpfen, also der Film, Kino, Film und so, die waren auch in einer Außenseiterrolle gegenüber der Literatur, haben sich dann etabliert und sind letztlich auch akademisch betrachtet worden. Also in Bochum, als ich studiert habe, gab es auch eine Fakultät, ne, Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Mhm. Aber Game Studies waren damals, da rede ich jetzt vom Jahr 1995, 96 oder so, wo ich angefangen habe zu studieren, kein eigener Bereich. Es gab schon einzelne Projekte an Unis in dieser Zeit, also das wuchs langsam. Also was ich damit sagen möchte, Game Studies sind natürlich noch ein junger Hüpfer im Bereich dieser akademischen Bildung, egal ob jetzt Schule oder Universität. Mhm. Und von daher ist das schon verständlich, dass man da auch Formen sucht. Die Game Studies an sich haben ja auch diesen kritischen inneren Reifeprozess hinter sich, ne? Narratologen, Ludologen und so weiter. Und ich sehe das, wenn ich das richtig verstanden habe oder rausgehört habe in deinen Ausführungen, auch eher ganzheitlich und versuche auf Spielvertiefung die Verbindung zwischen den Kulturen und den Medien herzustellen, weil die sich eigentlich schon immer extrem beeinflusst haben. Und nehmen wir einfach mal den Bereich der Rollenspiele, um das jetzt mal ganz kurz und populär zu machen. Da hast du auf der einen Seite nordische Sagas und Legenden, von denen vielleicht nur ein paar Professoren was wussten. Dann kommt aber ein Professor namens Tolkien und macht daraus eine Fantasy-Welt. Diese Fantasy-Welt begeistert wiederum viele Leser und irgendwann machen die Leute ihre eigenen Pen-and-Paper-Rollenspiele. Da kommt dann Dungeons and Dragons raus und das inspiriert so viele Entwickler, als der Computer gerade mal auf die Welt gekommen ist, dass auf einmal in den 80ern überall D&D-Games aus dem Boden sprießen, sage ich mal. Jetzt spule ich vor bis zu Baldur's Gate 3, Game of Thrones und so weiter, also bis zur Gegenwartskultur der Fantasy- und Rollenspiele. Mhm. Und alleine das zeigt ja schon auch manchmal in so Spiralen, dass sich Literatur, Film, Spiel und so weiter in so einem gegenseitigen Kreis befinden, also die befruchten sich. Und was du vorhin angedeutet hast, wo ich dir auch recht geben würde, als ich damals an meinem Amiga saß und eben Bard's Tale gespielt habe oder Last Ninja, öffneten sich auch immer Tore, von denen ich gar nicht wusste, dass irgendetwas in mir da durchgeht. Nicht nur der reine Spielspaß, sondern dieses Interesse. Ich habe irgendwann ja Geschichte und Skandinavistik studiert. Mhm. Und ich schreibe den Spielen da eine große Verantwortung zu. Denn alleine sowas wie ein Age of Empires oder auch so ein Bard's Tale, du fragst dich, ich dachte zum Beispiel, Skarabræ ist einfach eine Erfindung, dass es diese Stadt gar nicht gibt. Und dann kriege ich irgendwann raus in der hohen Frühgeschichte, als ich mich mit Archäologie beschäftigt habe, dass es da wirklich einen Ort gab, an dem Leute gegraben haben, an dem man Erkenntnisse über die Vergangenheit gewinnen kann. Was ich damit sagen will, damals waren wir, die gezockt haben, tatsächlich noch so, also in den 80ern, gefühlt eine kleinere Gruppe. Also das war noch nicht gesellschaftlich so extrem verbreitet. Also so Zocker waren schon eher unter sich, aber viel mehr Leute haben eben in ihrer Freizeit Fußball gespielt oder was anderes. Jetzt mittlerweile, du hast es ja mit einer ganz anderen Generation zu tun, wo Spiele sowieso dazugehören, und zwar in 100 Formen, auf dem Smartphone, auf dem großen Bildschirm, auf dem Beamer, an der PlayStation, keine Ahnung. Und da würde ich denken, dass dadurch, dass Kinder, Jugendliche eben in ihrem Alltag so viel mit Games im weitesten Sinne zu tun haben, dass es fast in die Lehrpläne muss. Also das Medium. Wie man damit umgeht, was man da rausziehen kann. Und weil doch die Leute in ihrer Gegenwartskultur sofort dann auch einen Bezugspunkt haben. Also nichts gegen die Klassiker, gegen die habe ich gar nichts. Also auch nicht in der Literatur. Ich weiß nicht, was ihr habt in deinem Deutschunterricht, hast du wahrscheinlich auch einige Romane oder Kurzgeschichten im Programm, ja, die nicht so gut ankommen. Ja. Oder Kurzgeschichten. Ja,
ja, ich gebe dir da absolut recht. Ich meine, da rennst du offene Tür ein, natürlich, was Games angeht. Da bin ich ja schon seit Jahren dann immer dabei, irgendwie dafür zu werben. Und auch natürlich ist es immer nur in kleinen Kreisen. Man erreicht mal so 20 Studierende dann oder 20 bis 30 dann pro Jahr oder pro Halbjahr dann, wenn man einen Kurs gibt an der Uni. Und es ist natürlich wirklich ein langer, zäher Kampf, da irgendwie Spiele dann reinzubringen, weil natürlich, da werde ich auch in Leipzig natürlich so ein bisschen drüber sprechen oder habe ich auch so in Artikeln schon geschrieben, immer noch so dieser Unterschied natürlich ist mit U- und E-Kultur in Deutschland, Spiele sind Kinderkram Und das ist schon sehr, sehr schwierig, dann auch tatsächlich dann zu verändern. Und man muss auch dazu sagen, ich will da jetzt nicht zu Nestbeschmutzer sein, aber das habe ich meinen Studierenden eigentlich auch immer, hat sich auch ein bisschen geändert tatsächlich, auch immer gesagt, Lehrer sind auch nicht ein kompletter Querschnitt der Gesellschaft, also die, die Lehramt studieren, sondern oft natürlich kommen die Studierenden von Lehramt dann natürlich aus einem bestimmten Milieu, sind vielleicht mit Büchern aufgewachsen, sind gar nicht so die Zocker. Das heißt, ich habe vielleicht auch nur einen kleinen Bruchteil von den Leuten, die sich dann für meine Seminare interessieren und von denen natürlich, dann müssen die wieder gucken, was sie dann wieder schaffen, auch in der Schule umzusetzen. Und eigentlich gibt es immer noch viele, die vor allem auch so sagen, Grundschule, Gottes Willen, Kinder sollen nicht spielen da auf Computern und bloß nicht da irgendwie was dann schon in die Grundschule reinbringen und bitte nur alles elektronisch verbannen. Und das ändert sich natürlich so auch ein bisschen mit der Zeit. Und es ist auch immer schön, also ich habe so eine Tradition dann auch in meinen letzten Seminaren gehabt, wo ich ganz am Anfang so, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Favorite Game Meme?
Nein.
Ja, das ist so, wenn man eben, kann man auch im Internet googeln, dann so ein Raster hat, man hat lauter Felder und darunter steht immer Last Game You Played oder jetzt auf Deutsch zum Beispiel irgendwie dein Lieblingsspiel, dieses Spiel ist komplett underrated oder beste Grafik. Und das lasse ich eigentlich immer traditionell mal so machen von den Studierenden am Anfang und dann danach gibt es dann so zu Mario-Musik, natürlich so richtig didaktisch wertvoll, immer so eine Phase, wo sie durcheinander laufen dürfen, dann stoppt die Musik, dann müssen sie sich einen Partner, eine Partnerin finden und dann sich erstmal austauschen, was sie da eigentlich auf ihren Zetteln haben. Und das sind eigentlich so mit immer die schönsten Momente, wenn die Leute dann herzhaft lachen und sich austauschen und sich da Freunde finden oder Leute, die überhaupt nicht mit einverstanden sind, wie der andere Musikgeschmack. Und da merkt man natürlich dieses kulturelle Ding, dieses soziale Ding, die Emotionen, die da mit drin sind, was du ja vorher schon angesprochen hast. Ja, da bin ich natürlich als Kulturwissenschaftler eh immer eigentlich an allem interessiert, was Menschen irgendwie so dann fabrizieren und sich Gedanken machen und was da nicht alles Spannendes gibt. Das machen wir eher die Schwierigkeit, dass man dann wieder nicht alles spannend findet, wenn man Kulturwissenschaftler ist. Aber ich glaube, natürlich muss das auch in die Schule oder sollte in der Schule aufgegriffen werden. Also die Kinder freuen sich natürlich einen Keks, wenn ich irgendwie manche Spiele kenne. Wobei ich kann natürlich auch nicht alle Spiele zocken, die die kennen. Aber selbst wenn man nur sagt, aha, ja, habe ich schon mal von gehört. So, wow, was? Ein Erwachsener quasi irgendwie kennt sich damit aus. Oder, keine Ahnung, man macht Lake an der Tafel als Englischlehrer und sagt Loot Lake und also was? Fortnite. Und da natürlich kann man so auch ein bisschen die Aufmerksamkeit dann auch kriegen, aber ich glaube, natürlich geht da noch viel mehr, das zu integrieren und aufzubringen und diese Kultur mit in die Schule reinzubringen. Also auch kulturelle Formen, gibt ja auch zum Beispiel bei Nathalie Denk, weiß nicht, ob du die kennst, an der Uni Krems, glaube ich, ist die. Die macht zum Beispiel Cosplay und Making an der Schule. Das sind natürlich jetzt nicht nur Games, sondern auch so eben Fankultur. Aber sowas dann auch mit reinzubringen, eben Interessen reinzubringen, von Schülern und Schülern, die aufzugreifen, das ist natürlich dann super spannend. Wobei natürlich immer, wie du schon vorher auch mal gesagt hast, dann die Frage ist, verliert es dadurch seinen Reiz? Wie macht man das Ganze? Ist es dann eher plump? Nach dem Motto so, oh, hier, ich habe euch einen Super Mario Quiz gemacht und die Fragen sind eigentlich immer noch dieselben Fragen, aber guck mal, da ist noch Super Mario drauf. Das ist natürlich dann die Herausforderung, denke ich mal.
Ja, aber du hast jetzt vorhin sehr schön die Welt beschrieben, die ich mir vielleicht etwas zu schön vorgestellt habe, als jemand, der das gar nicht kennt, dass Lehrer überhaupt irgendetwas damit anfangen können. Und zwar, ich sag mal so, diese Begeisterung oder diese Freude oder diese Verwunderung darüber, dass eben ein Deutschlehrer einfach auch weiß, was in Fortnite oder Minecraft abgeht. Mhm. Und das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass man da vielleicht auch weniger Hürden hat zu der jüngeren Generation. Die werden immer da sein. Das gehört natürlich zum Leben. Aber so kann ich mir vorstellen, dass man da eben auch einen Zugang gewinnen kann. Und dass man vielleicht als Lehrer, um es jetzt mal etwas plumper zu formulieren, einfach auch cooler auf die Kids wirkt, ne?
Kommt auf die Kids an. Also ich habe auch lauter Kids, die lieben Trecker. Da bin ich raus. Weil wir eher Trecker, also Traktoren, im ländlichen Bereich natürlich. Und das heißt also nicht, dass da jeder irgendwie Zocker wäre.
Aber die kennen doch dann bestimmt den Landwirtschaftssimulator.
Ja klar, das ist natürlich dann, da kann man wieder mit punkten. Aber nee, grundsätzlich natürlich ist das ja eben aber auch das Spannende. Ja, also wir sprechen hier von Spielen. Es gibt ja nicht nur ein Spiel zum Glück irgendwie, das dann alle zocken, außer natürlich vielleicht manche, die gerade immer so in sind, mal die Among Us-Phase, dann ist wieder die Fortnite-Phase, Roblox-Phase. Aber natürlich dann auch so diese Frage, was interessiert wen? Und ich kann ja natürlich auch jetzt sagen, ich bringe kompetitive Spiele in die Schule mit rein. Und das ist auch so ein bisschen dieses Prinzip, was so manche immer so gerne machen. Also es gibt auch Klassen, die immer sagen, können wir Kahoot spielen? Ja, und wo ich dann immer sage so, nee, weil am Ende sind wieder zwei, die heulen in der Ecke sitzen, weil sie halt einfach die Englischvokabeln nicht können. Und das ist jetzt auch nicht der Sinn des Ganzen, dass man jetzt gegeneinander antritt und quasi so dann nochmal irgendwie die anderen demütigt und sowas, weil die es nicht können, sondern eigentlich natürlich sind wir hier gemeinsam, wir wollen gemeinsam lernen und da muss man natürlich schon überlegen, wann ist was sinnvoll und welche Spiele vor allem sind vielleicht für die einen Person interessant. Also wenn ich auch Spiele im Unterricht einsetze, dann natürlich kann ich nicht von ausgehen, dass alle sofort Juhu schreien. Die einen werden sagen, oh, nee, langweilig, hier ein Point-and-Click-Adventure, die anderen sagen, oh, wie spannend, eine Geschichte, die ich in meinem eigenen Tempo dann irgendwie, also da natürlich ist auch nochmal so die Herausforderung, aber die hat man ja mit jedem Medium. Man kann ja auch nicht mit einem Buch alle glücklich machen oder man kann auch nicht einen Film bringen, den alle spannend finden. Wird immer irgendjemand geben, der vielleicht nicht so den Zugang hat, aber gerade bei Spielen natürlich, weil ich ja mich selbst damit beschäftigen muss, selbst als Individuum damit beschäftigen muss, wie wirkt dieses Spiel auf mich zurück, ist es noch ein bisschen was anderes, würde ich mal jetzt mal behaupten, als bei Filmen und bei Buch, wo ich halt einfach sagen kann, ja, interessiert mich jetzt nicht komplett, aber so holt mich dann doch ein bisschen ab, weil ich dann irgendwie einfach dem Ganzen nur folge und nicht so aktiv folge. Bei einem Spiel wird es schon manchmal schwieriger, weil natürlich da die Frage ist, was macht man mit Leuten, die aussteigen, die gegen das Spiel spielen, was ich ja persönlich dann wieder spannend finde, zu sagen, was hast du da rausgefunden, was man machen kann, wo ich gar nicht dachte oder die Entwickler vielleicht gar nicht dachten, dass das machbar wäre oder eigentlich gar nicht die Intention ist, dann kommen wir ja Richtung Serious Games, darf man das überhaupt machen oder wird dann überhaupt die Botschaft dann irgendwie rübergebracht? Also ich hatte auch schon Seminare, wo ich das zum Spaß gemacht habe, mit Studierenden, die ich ja jetzt eher auf dem, wir sind für vegane Ernährung und wir sind für Tierwohl und wir mögen kein Fastfood einordnen würde. Und die haben dann so McDonald's-Simulator gespielt. Und nach 10 Minuten haben die ihren Angestellten Hungerlöhne gezahlt und haben Regenwälder abgeholzt und rumgebrüllt, dass dann ihre Rinderherden nicht genug Platz haben. Und ich dachte mir so, schon krass, wie diese Spielmechanik dann doch irgendwie beeinflussen kann. Und sowas natürlich kann man dann auch wieder hinterfragen und sich daraus einen Spaß machen. Und ich denke mal, das gehört dann vielleicht auch wirklich zu einer Medienkompetenz dazu. Nicht nur zu wissen, es gibt diese Spiele und da gibt's die und die Genre, sondern auch, was machen diese Spiele mit uns? Wie beeinflussen die? Und dann kommen wir eigentlich zu dem nächsten Bereich, der mich interessiert, der sich auch wieder daraus entwickelt hat. Das hatte ich auch vor kurzem in einem Artikel geschrieben zu Game Design in Schule. Die Frage ist, Kinder wachsen damit auf, Spiele zu spielen, auch Spiele zu modifizieren, also wenn sie natürlich draußen noch spielen. Dann kommt plötzlich die Schule, ist jetzt natürlich so sehr ketzerisch gesagt, und dann ist es quasi aus mit den Spielen und es gibt andere Regeln und ich muss halt bestimmte Lösungen finden und ich kann nicht mehr so kreativ vielleicht da irgendwie sein mit irgendwelchen Lösungen, weil dann ist es halt falsch und dann habe ich halt irgendwie eine schlechte Note. Und weicht das so ein bisschen aus, das war so zumindest so meine nicht empirisch bewiesene Theorie, dann in natürlich andere Formen von Spiel, zum Beispiel, dass man dann halt zum Fußballclub geht, aber da natürlich ja auch nicht komplett kreativ dann spielt und Spiele modifiziert, weil ich kann ja nicht während des Fußballspiels plötzlich sagen, jo, ich führe jetzt einfach eine neue Regel ein, man darf doch Hand nehmen. Da fliege ich aber ziemlich schnell wieder aus dem Club, würde ich sagen. Und andersrum auch so bei Spielen, keine Ahnung, zum Beispiel sowas wie Fortnite, natürlich auch die Frage ist, wie kreativ oder wie spielerisch gehen da noch die Spieler mit dem Spiel um? Oder ist das auch so eine Rezipientenhaltung, auch wenn natürlich dann viele sagen werden, nein, es ist doch nicht passiv, im Gegensatz zu anderen Medien. Und dann natürlich die Frage ist, ist vielleicht auch mit einem Auftrag von Schule oder von Bildung, dass ich auch aktiv mit solchen Medien umgehen kann. Also, dass ich in der Lage bin, auch zu verstehen, wie die funktionieren, die zu verändern, selber zu gestalten, selber zu entwickeln. Und dann kommt man natürlich zu der Frage, Game Design in Schule, ist das einfach nur so ein Spaßprojekt oder ist das vielleicht was, was auch längerfristig uns was bringt, weil wir natürlich jetzt nicht nur lernen, Medienkompetenz zu entwickeln, das wäre so meine These, sondern vielleicht dann auch systemische Zusammenhänge dann zu verstehen, Systeme zu bauen, gucken, wie die funktionieren und das eigentlich in unserer Umwelt ja auch uns immer mehr vor Augen geführt wird, wie viele Systeme zusammenführen und was mit allem irgendwie verknüpft ist und wir dafür ein völlig anderes Blick brauchen, auch die Generation, die jetzt aufwächst und nicht nur einfach mit ihrem Buchwissen da ankommt in die Welt, sondern sagt, ich verstehe, wie Sachen funktionieren und zusammenhängen und dann kann ich mir selber irgendwie herausfinden, wie auch die einzelnen Wissensbestandteile sind, die mit verknüpft sind und dann auch in der Lage sein, das zu gestalten und nicht einfach nur das passive Opfer dieser Systeme zu sein. Sorry, also, in Rant.
Du hast auf der einen Seite sehr schön diesen psychologischen und gesellschaftlichen Bruch beschrieben, den ich damals auch so empfunden habe, als es losging mit der Grundschule. Da sagten dir alle Erwachsenen in deinem ganzen Umfeld, jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
Ja, ja, das habe ich auch jetzt natürlich in meinem Vortrag dann, sogar als Buch gibt es das, Ernst des Lebens, sehr schön.
Und ich habe mich als Kind immer gefragt, warum, was ist jetzt, was kommt da? Es war ein bisschen beängstigend und man wusste ja, dass die Erwachsenen auch nicht immer über alles quatschen, was besonders lustig ist. Und trotzdem hatte man eben als Kind bis dahin eher seine Welt spielerisch erlebt. Man hat sich seine eigenen Welten erschaffen, man hatte seinen Freundeskreis, man hatte sein Spielzeug und so weiter. Man war von Dingen fasziniert, bekam leuchtende Augen, hat vielleicht für das ein oder andere ein Interesse geweckt. Die Eltern haben davon gar nichts mitbekommen und wussten es vielleicht nicht. Und daraus entwickelten sich dann auch unbewusst bestimmte Neigungen, Interessen. Und dann kommt man in die Schule und dieses spielerisch Neugierige wird da so ein bisschen eingedampft. Am Anfang habe ich die Schule auch noch als Spiel wahrgenommen, weil da gab es verschiedene Fächer. Da gab es Material, da gab es so einen Füller und eine Blockflöte. Und am Anfang dachte man, okay, das sind einzelne Spiele für sich. So, das ging natürlich dann nur eine Zeit lang. Und man merkte, man muss sich da ganz anders verhalten. Was ich sagen will, es wäre natürlich wunderbar, kann ich mir vorstellen, auch für die Entwicklung der Kreativität und für die Freude einfach auch im Leben, wenn die Schule die Dinge, die einem Spaß gemacht haben in all den Jahren davor, wenn sie daran anknüpfen würde, wenn sie Dinge übernehmen würde, wenn sie Dinge verstärken würde. Man darf ja nicht vergessen, irgendwann verfallen Erwachsene, nachdem sie diesen ganzen Prozess der Schule hinter sich haben, vielleicht das Studium und vielleicht auch dann im Beruf irgendwie im Trott unterwegs sind, aber irgendwann kommt das als Erwachsener wieder, diese Spielzeit, und die nennt sich dann Freizeit. Und in dieser Freizeit beschäftigt man sich dann als Erwachsener plötzlich wieder mit den Welten, die man schon als Kind irgendwie cool fand, also mit der Fantastik, mit der Science Fiction. Und da entführen einen Leute wie Tolkien, Lovecraft, egal jetzt, für was man sich so interessiert, ja, oder eben auch für andere Dinge, die entführen einen dann in irgendeiner Art und Weise in andere Welten. Jetzt sind es dann irgendwann Studios geworden wie BioWare, CD Projekt Red und so weiter, oder eben auch Regisseure, die das können. Was ich damit sagen will, warum ist da zwischendurch, also in dieser Phase, warum ist da dieser gefühlte Bruch, dass all das abenteuerliche, fantastische da keine große Rolle mehr spielt und ich mir dann mit Effi Briest in Hinterpommern Gedanken machen muss, wie sie denn in dieser Ehe bestehen soll, von der ich als 17-Jähriger überhaupt keine Ahnung habe.
Naja, ich versuche es mal kurz zu fassen, weil das natürlich dann auch eine große Geschichte ist, wofür Schule eigentlich gedacht ist. Und da muss man natürlich schon konstatieren, dass Schule eine sehr lange Tradition hat, sehr lange ja auch relativ unverändert geblieben ist und eben einfach manchmal wenn einem die englischen Begriffe erst einfallen, also ein Werkzeug ist eben der Sozialisierung für die Gesellschaft. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen ja vorbereitet werden auf eine Gesellschaft, in der sie bestimmte Rollen einnehmen, in der sie bestimmte Dinge machen können, natürlich erstmal so die basalen Fähigkeiten lesen, schreiben, rechnen, aber natürlich auch, komme ich pünktlich, füge ich mich in eine Struktur ein, kann ich Anweisungen umsetzen, und das sind natürlich alles Dinge, die gerade in so einer früheren Berufswelt oder Gesellschaft natürlich wichtig waren. Jetzt kann man natürlich hinterfragen, und es gibt wirklich beide Lager. Also ich sehe das jetzt auch so, momentan haben wir manchmal auch so wieder so ein Backlash durch die ganzen PISA-Ergebnisse, dass es heißt, Gottes Willen, diese Kinder, die daddeln alle nur rum und vergnügen sich dann, und die müssen auch mal wieder hart lernen und die müssen mal wieder pauken und die müssen mal wieder lesen und schreiben, richtig knüppeln. das haben wir ja früher auch gemacht, also die ganzen Boomer, die dann wieder kommen und sagen, das hat bei uns ja auch nicht geschadet, wir sind alle so intelligent geworden und groß rausgekommen. Und warum sollen jetzt die Kinder plötzlich hier den soften Kurs haben und einfach das machen, worauf sie Bock haben? Und dann natürlich die andere Seite, die sagt, das ist wirklich wichtig, dass wirklich auch Leidenschaften sich entwickeln können. Ich sehen kann, wo sind meine Stärken und Schwächen. Natürlich auch eine Grundbildung vorhanden ist, damit man wirklich durchs Leben kommt. Weil das ist natürlich auch mit eine Aufgabe, nicht nur der Eltern idealerweise, sondern natürlich vielleicht auch mit von Schule, zusammen mit den Eltern dann die Schülerinnen und Schüler lebensfähig zu machen, geschäftsfähig, gesellschaftsfähig. Aber natürlich auch darüber hinaus natürlich dann zu fragen, welche Berufe warten auf sie und wie wird sich das vielleicht verändern, die Berufewelt, welche Berufe werden vielleicht irgendwann wegfallen, für die man dann eher so früher noch die Befehlsempfänger gebraucht hat oder werden die überhaupt wegfallen oder wird sich das alles gar nicht ändern und machen wir uns da völlig umsonst Hoffnungen und eigentlich müssen wir wieder zu dem guten Alten, wir pauken und Bulimie lernen und alles und so zurückkehren. Und ich glaube, das Schwierige ist wirklich natürlich dann, dass es für alles irgendwie Argumente gibt und für alles irgendwie Anwendungen. Also natürlich kann es manchmal effektiv sein, wenn man eine Lehrkraft hat, die so präsent ist und so gut Geschichten erzählen kann und so einbinden kann, Dinge erklären kann. Das ist vielleicht viel besser, als wenn ich irgendwie ein YouTube-Video gucke über ein Thema oder wenn ich jetzt irgendwie in einem Spiel dann irgendwie was mir selber versuche zu zusammenzureimen, was da eigentlich, wie das alles zusammenhängt. Aber da gibt's, glaube ich, nicht so eine One-Size-Fits-All-Lösung. Und ich glaube trotzdem, auch mit dem Weg, den ja Schule jetzt gehen soll, dass man eben projektorientierter arbeiten, da wird das auf jeden Fall, denke ich mal, eine große Herausforderung sein, das auch so umzugestalten, weil natürlich muss man auch klar machen, auch die Schülerinnen und Schüler kennen das nicht. Also selbst meine Studierenden, ich will jetzt nichts Böses sagen, viele von denen, die sind froh, wenn man denen sagt, das sind die Vorgaben und dann heißt es, wie viele Wörter soll ich schreiben? Ich sage, so viel, wie du brauchst. Ja, aber sollen es jetzt 400 Wörter sein oder 1000? Ich sage, so viel, wie du brauchst. Ja, also die sind das so gewohnt, das ist so drin, die sind erleichtert und atmen auf, wenn man klare Sachen sagt und Regeln aufstellt. Und sobald man zu viel Freiraum gibt, muss man auch erstmal dran gewöhnen zu sagen, du hast jetzt so den Rahmen, der gesteckt wurde, du kannst jetzt selber dir überlegen, was du da machen willst und du musst jetzt nicht einfach dem Schema folgen. Das ist ja auch eine Herausforderung an die Person zu sagen, ich benutze jetzt quasi meinen Verstand und meine Kreativität und es gibt jetzt nicht unbedingt gleich schon jemanden, der draufhaut und sagt, das ist falsch, sondern ich probiere es erstmal aus und danach kann man noch mal drüber sprechen. Und das ist natürlich auch so ein gesellschaftliches Ding, dass wir auch so viel Angst haben vor Fehler machen. Das ist ja auch nicht nur in der Schule so, auch in der ganzen Gesellschaft, dass das natürlich sich auch alles ändern müsste.
Ja, du hast das schon zu Recht differenziert, denn natürlich liegt die Wahrheit letztlich irgendwo, wie so oft, in der Mitte. Mhm. Mit einer radikalen Position kommt man da nicht weiter. Und ich muss ja auch sagen, dass es ja schon mal ein gesellschaftlicher Fortschritt ist, dass wir überhaupt darüber diskutieren, inwiefern Spiele in den Unterricht integriert werden, dass es schon Projekte gibt, dass es schon Beispiele gibt, du hast welche genannt, und dass Lehrer und Schüler zumindest diesen Teil der Gegenwartskultur in gewisser Weise teilen. Das war ja auch nicht immer so. Ne? Also normalerweise hast du wirklich einen krassen Bruch, gerade im Musikbereich. Also da erinnere ich mich nicht daran, dass irgendwelche Lehrer bei uns die Songs gehört haben, die wir cool fanden. Da gibt es natürlich immer Ausnahmen, ne, die bestätigen die Regel. Aber was ich damit sagen möchte ist, es gibt ja schon diesen für mich Fortschritt, diesen kulturellen Fortschritt, dass man Spiele, Games schon berücksichtigt, dass man darüber diskutiert und debattiert, inwiefern man sie nutzen kann. Ich würde sagen, dass all diese konservativen Vorschläge, also quasi zurück zum Pauken und so weiter, die sind vielleicht auch so ein Reflex der aktuellen, ja, des Klimas in der Gesellschaft, wo man sich zurückzieht. Die entstehen vielleicht aus der Angst irgendwie, dass, du hast die PISA-Studie erwähnt, dass jetzt in Anführungsstrichen die deutschen Kinder irgendwie hinten anstehen. Ich habe mich immer gefragt, ja, wo denn überhaupt hinten an? Für wen ist das denn jetzt ein Problem? Für die Wirtschaft am Ende wieder? Machen die sich Sorgen, die dann die Leute ohnehin schlecht bezahlen? Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Was ich sagen will, ist, dass Die Förderung der Kreativität und der Stärken, das habe ich jetzt, ich habe auch zwei Kinder, die sind mittlerweile erwachsen. Und das war auch ein Learning für mich in den Gesprächen, die ich dann mit meinen Töchtern führe, dass in den Momenten, wo man etwas positiv verstärkt oder wo man eine Gemeinsamkeit entdeckt, an der man zusammen Erkenntnisse ziehen kann, an der man zusammen in irgendeiner Form wachsen kann, wie eine Geschichte, über die man diskutiert, weil man sie eben zusammen gelesen hat, oder ein Film, über den man sprechen kann, oder halt ein Spiel. Das waren eigentlich die prägendsten Momente. Und da gibt's natürlich auch in meiner Schulzeit Situationen, wo Dinge dann eben positiv verstärkt worden sind, über die ich mich gefreut habe. Und jetzt hat man vielleicht als Lehrer bei all dem, wo man es nicht mehr so leicht hat tatsächlich, hat man da jetzt vielleicht ab und zu die Chance, diese Magie über verbindende Elemente zu erschaffen. Das ist vielleicht schon Fortschritt.
Idealzustand, ja. Also ich meine, es gibt diese Momente und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich diese Momente schafft. Also so geht mir das auf jeden Fall. Weil natürlich es viele andere belastende Momente auch gibt und sich natürlich auch die Aufgabe von Lehrkräften sehr gewandelt hat. Also auch, wie nah man manchmal dann auch Schülern ist, weil sie sich dann anvertrauen und all die Probleme, die jetzt auch mit Corona und allem dann dazugekommen sind, psychosoziale Probleme und alles. Und da natürlich immer irgendwie dann doch noch was zu finden, was einen selbst interessiert und dann auch zu hoffen, dass man das übertragen kann auf andere und dass die das auch spannend finden, wobei das natürlich oft auch wieder sein kann, dass man selbst sagt, ja, das ist eine super Idee und dann Schüler sagen so, nee, jetzt gerade nicht, weil wir haben andere Probleme und dann muss man halt auch damit klarkommen, aber manchmal gibt es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, dann diese Momente, wo man auch sagen kann, hier, das ist mal interessant, wusstet ihr, dass Emojis quasi eigentlich aus Japan kommen und völlig andere Bedeutungen haben? Ratet mal, was ist die Bedeutung? Und dann macht man daraus plötzlich eine Stunde. Und dann ist das vielleicht nichts, was sie jetzt irgendwie dann später irgendwie abfragen können und ist trotzdem vielleicht was sie so weiterbringt, auch drüber nachzudenken, die Welt um sie herum und wie das Ganze aufgebaut ist und ob Japaner manchmal ziemlich komisch sind, wie sie irgendwie Emojis dann also das ist tatsächlich dann, sind dann andere Denkprozesse und das finde ich natürlich sehr wichtig, immer mal wieder solche Situationen zu schaffen und selbst dann auch für sich zu haben als Lehrkraft.
Das ist, finde ich, ein schönes Beispiel und davon könnte ich auch einige erzählen, nur eben nicht bezogen auf Videogames, weil unsere Lehrer damals wirklich viel zu weit weg waren davon. Mhm. Aber eben im Bereich der Fantasy-Literatur zum Beispiel hat mir dann ein Deutschlehrer was empfohlen, was ich gar nicht kannte. Er hat nur mitbekommen, dass wir darüber gequatscht haben. Ich weiß gar nicht mehr, über was es war letztlich. Irgendein Abenteuerspielbuch. Und daraufhin hat er uns Lektüre-Tipps geben, anstatt uns irgendwie zu ermahnen oder irgendwie darauf hinzuweisen, wir sollen wieder, hat er uns so nebenbei, so fast kollegial dann so Lektüre-Tipps gegeben und wir haben uns das dann tatsächlich angeschaut und das war cool und so entwickelte sich mit dem Lehrer auch so ein kleiner Schneeball-Effekt, dass man dann sagt, okay, ich habe es gelesen, ich fand es wirklich interessant und dann hat er gesagt, okay, hätte ich vielleicht noch das eine oder andere für dich. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, wie du richtig sagst, das wird nirgends abgerufen, das ist nicht Teil einer Prüfung, das bringt mich im Abi nicht weiter, aber es ist ein schöner Moment in meiner Erinnerung und das meine ich damit, dass Lehrer oder auch Eltern versuchen sollten, aufmerksam zu bleiben für das Interesse der jüngeren Generation und damit ihrer Erfahrung, ihrer Weisheit oder auch ihrem Wissensschatz letztlich vielleicht das zu verstärken oder zu befeuern so ein bisschen. Ne?
Ja, da habe ich vor kurzem auch ein interessantes Zitat, danke an Micha Palesch an der Stelle, gesehen, der das gepostet hat, Schülerinnen und Schüler brauchen interessante und interessierte Erwachsene.
Das ist wirklich wichtig. Mhm. Es gibt ja diesen einen Spruch über die Erziehung, den habe ich wahrscheinlich auch schon 2-3 Mal zitiert. Es ist das Vorrecht der Kinder, in den Rachen der Gefahr zu laufen und die Pflicht der Erwachsenen hinterherzurennen.
Der ist auch schön.
Und wenn es das Vorrecht der Kinder ist, sich neue Formen des Spiels und der Unterhaltung zu suchen, dann ist es vielleicht auch die Pflicht der Erwachsenen, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Was denn da so spannend ist. Ne? Also, und da können Lehrer und auch Eltern, die nehme ich jetzt mal in ein Boot, obwohl die natürlich auch noch unterschiedliche Aufgaben haben, aber ja, na gewissen, wenn man eben nicht nur Vorbilder sein, sondern vielleicht auch Anreger.
Ja, oder auch Verstärker, wie du ja schon gesagt hast, dann in deinem Beispiel mit dem Lehrer. der dann noch was empfiehlt und so. Ja, also ich glaube tatsächlich, um da nochmal zurückzukommen, natürlich auch dieses aktiv sich damit auseinanderzusetzen und den Zugang zu finden. Ich sehe das ja immer als Englischlehrer, dass ich oft dann so, das könnte man natürlich jetzt eher sagen als Rückzug, natürlich mir klar ist, wir haben 4 Stunden Englisch die Woche. Und die richtig gut Englisch sprechen, die haben natürlich auch einen Zugang zur Sprache über andere Medien. Also der Grund, warum wir in PISA, das glaube ich tatsächlich so, hoffentlich nicht Faktencheck am Ende der Sendung, dass es nicht so ist, sind wir in allen Bereichen abgesackt, nur in Englisch sind wir besser geworden. Und das liegt nicht daran, dass unser Englischunterricht so radikal super gut besser geworden wäre, sondern natürlich daran, dass unter anderem nicht nur YouTube-Videos geguckt werden auf Englisch oder auch irgendwelche Fanforen besucht werden, sondern auch Computerspiele. Und dann natürlich irgendwie die Möglichkeit bieten, vielleicht auch mit Leuten sich auf Englisch zu unterhalten. Da habe ich manchmal Leute drin sitzen, die haben dann irgendwie in der 6. Klasse, können die sich unterhalten wie manche 10. Klässler nicht. Und die interessieren sich dann halt dafür, lesen dann auch irgendwie englische Bücher. Und das ist natürlich dann schön zu sehen, andersrum natürlich aber auch schwierig für jeden dann wieder irgendwie rauszufinden, was könnte die Person interessieren, wie könnte die einen Zugang zur Sprache finden. Das ist ja das Entscheidende. Ja. Also natürlich können wir in der Schule immer einordnen, wir können immer wieder irgendwie sagen, das und das kann man machen, das nicht und wozu dient das überhaupt in der Grammatik und was gibt's für Themen, worüber können wir sprechen, aber wir können natürlich nicht komplett das alles ersetzen und möglich machen, dann auch, wie man vielleicht außerhalb dann irgendwie Sprache noch lernen kann. Und das muss man sich bewusst machen und dann halt immer wieder irgendwie vielleicht interessante Punkte setzen oder irgendwelche Seiten empfehlen, die vielleicht interessant sein könnten. Vor kurzem habe ich zum Beispiel eine Seite entdeckt, Days of the Year, wo dann aufgeführt ist, was für ein Tag gerade ist, ob heute der gibt deinem Hund eine Umarmung Tag ist irgendwo oder solche Geschichten. Und natürlich ist das dann super, dann vielleicht mal irgendwie rauszuholen und zu sagen, heute ist Regenschirm im Inneren eröffnen Tag. Und dadurch haben die Schülerinnen und Schüler jetzt nicht unbedingt Englisch gelernt, aber vielleicht haben sie dann mal eine Idee, sich das anzuschauen und irgendwie darauf zu kommen. Und also immer diese kleinen Türen zu öffnen und immer wieder dann so Impulse zu setzen, das ist dann die Herausforderung. Und das schafft man natürlich nicht immer, weil es natürlich dann auch viel zu viele Lerngruppen sind, die man hat und viel zu viele andere Dinge, die man noch machen muss, Bürokratie und alles. Aber ich denke mal, das ist so mit vielleicht dann die wichtigste Aufgabe von Lehrkräften.
Ja, vielleicht war YouTube jetzt zum Schluss des Podcasts nochmal ein gutes Beispiel, was Digitalkultur betrifft, aber eben nicht direkt ein Spiel ist. Denn das habe ich auch beobachtet, dass YouTube vielleicht einer der größten Lehrer der Neuzeit ist. Denn zumindest meine Töchter haben sich alleine über verschiedene Videos oder so viele Sachen selbst beigebracht, wo ich dann genauso überrascht war wie du, dass vielleicht der 6. Klässler auf einmal fließend Englisch spricht, gefühlt, habe ich mich gewundert, was meine Töchter auf einmal wussten über das Skulpturieren oder eben über Motorradmechanik. Mhm. Und ich habe dann gesagt, woher weißt du das? Du hast ja kein Buch, du hast keinen Unterricht, deine Eltern wissen davon auch gar nichts. Ja, YouTube. Mhm. Also das ist, und da gibt es viele Beispiele, wie sich Leute eben auch über YouTube Wissen und Fähigkeiten aneignen, sodass man eben auch diesen Pessimismus angesichts all dessen, was eben im Negativen passiert, wir hätten zum Beispiel noch den Bereich Games und Mikrotransaktionen und Bezahlung. Es gibt ja auch viele Teenager, die reinfallen eben auf diese ganzen Fallen und die dann wirklich auch in finanzielle Nöte geraten, zusammen mit ihren Eltern. Da hatte ich in früheren Podcasts schon mal 1-2 Beispiele, das darf man nicht unterschätzen. Das ist etwas, mit dem hatte ich zumindest damals in den 80ern noch nichts zu tun. Da gab es eben noch gewisse Hürden. Aber jetzt wieder weg von diesen negativen Einflüssen, die Spiele eben auch haben können, wenn sie auf diese Art tatsächlich süchtig machen und einem das Taschengeld aus der Tasche ziehen, ist eben auch viel Positives passiert. Und genauso wie ich mich irgendwann als Spielekritiker gefragt habe, braucht man mich denn eigentlich noch? Denn da draußen hast du hunderte Leute, die ein Let's Play machen, irgendeinen finden die cool, der sagt, der zeigt dir, wie es gespielt wird. Wozu brauchst du eigentlich noch jemanden, der in Textform oder irgendwie als Kritiker da seinen Senf dazu gibt? Und genauso könnte man sich natürlich auch dann als Lehrer fragen, natürlich ist das eine ganz andere, wesentlich relevantere Institution für die Gesellschaft. Aber man kann sich auch fragen, hat YouTube nicht auch die eigene Rolle so ein bisschen eingenommen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also was du so beschrieben hast, natürlich, wir sind momentan ja auch noch so das Nadelöhr mit, wo die Schüler ja auch hin müssen, Schulpflicht. Aber wenn das natürlich fallen würde, man sagen würde, man trifft sich irgendwann, um die Abiturklausur zu schreiben, davor kann jeder irgendwie seinen eigenen Weg gehen. Dann natürlich ist die Frage, wozu gibt es dann Lehrkräfte? Dann kann man natürlich sagen, dass Lehrkräfte ja schon lernen, auch Dinge zu didaktisieren. Das heißt, rauszufinden, wann welche Informationen wo gegeben wird, wie das Ganze aufbaut, also auch, wann man vielleicht die ersten Unterstützungen dann wegnimmt, wie so bei einem Brückenbauen, muss man irgendwann vielleicht dann nochmal so ein paar Stützpfeiler dann wieder wegnehmen und gucken, hält die Brücke. Und ich glaube, das ist interessanterweise auch gar nicht so weit entfernt von Game Design, weil auch tatsächlich natürlich auch bei Game Design ich mir Gedanken machen muss darüber, ich sage ja nicht meinem Spieler, hier hast du irgendwie eine völlig leere Welt, mach mal was. Außer natürlich jetzt bei Spielen quasi, aber selbst bei Spielen wie Minecraft gibt es ja bestimmte Regeln, die ich natürlich dann habe, bestimmte Möglichkeiten, die ich zur Verfügung stelle, bestimmte Systeme, die irgendwie aufeinander interagieren. Und ich habe mal vor kurzem auch einen interessanten Artikel gefunden, wo verglichen wurde, der erste Level von Super Mario mit dem Ansatz von Maria Montessori. Und auf den ersten Blick sagt so, und der hat sehr überzeugend eigentlich dargestellt, dass auch bei Mario nach und nach dann aufgebaut wird und Möglichkeiten eröffnet werden, bestimmte Sprünge zu machen, zu lernen. Da gibt's jetzt irgendwie eine Klippe, du kannst auch fünfmal gegenlaufen, aber du kannst auch irgendwann drauf kommen, quasi zu hüpfen. Und auch bei Level Design natürlich muss ich mir überlegen, wann gebe ich dem Spieler welche Möglichkeiten, wann ist es vielleicht blöd, wenn er die Möglichkeiten schon früher hat, weil er vielleicht gar nicht mehr hüpfen muss, weil er schon fliegen kann. Also all diese Geschichten, da sind vielleicht Lehrkräfte, beziehungsweise ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, Lehrkräfte ist auch immer so dann die Frage Lehren und alles und so, welche Position hat man, wie sehr ist man dann quasi drin oder wie sehr ist man vielleicht eher außen und hat die Situation schon gestaltet und dann hilft man vielleicht noch an manchen Momenten und ist eher so dann quasi dann dafür da, dann auch nochmal irgendwie wie so ein Game Master dann Informationen reinzugeben, die Geschichte voranzutreiben, zu motivieren, sich um die ganze Verwaltung zu kümmern. Das machen Lehrkräfte ja auch. Leider viel zu Genüge und sowas dann. Also, dass dieser ganze Laden da irgendwie reibungslos läuft und dann eben so junge Menschen da reinkommen können in so einer positiven Zukunftsvision und eben ihren Leidenschaften nachgehen können. Und wir drumherum kümmern uns dann drum, dass dann irgendwie das alles so läuft und da keiner sich verletzt oder irgendwie dann abhanden kommt. Und dann ist tatsächlich natürlich auch die Frage, muss man jetzt nicht unbedingt so sagen, Gamification übernehmen wir nur nach dem Motto, es gibt dann nicht mehr Noten, sondern es gibt halt Punkte und wir machen das dann motivierend dadurch, dass du Level aufsteigen kannst und irgendwie du bist dann Level 10, dann ist nur Level 8 und nehmen das, sondern tatsächlich dann eher, ja, vielleicht ist dann eher Playification oder wie auch man das dann nennen könnte, um mal so einen Begriff von Mila Kocher dann, oder ich weiß nicht, sie hat ihn nicht geprägt, aber ich habe ihn bei ihr zuerst gehört, dann zu nehmen, wo man sagt, man eröffnet einen Spielraum. Aber das bedeutet eben nicht, dass man zu Schülerinnen und Schülern sagt, so, ihr könnt jetzt alles machen, was ihr wollt, sondern es gibt die und die Grenzen, es gibt die und die Mittel, die ihr habt. Und was fällt euch jetzt dazu ein? Was könnt ihr machen? Und dann natürlich würde vielleicht auch sich die Rolle der Lehrkraft dann verändern. Und dann sind wir vielleicht auch irgendwie in so einem, ja, so eine Zwischending, wo vielleicht dann auch verschiedene Disziplinen dann zusammenkommen könnten, wo ich mich sehr wohlfühlen würde, weil ich eben auch verschiedene Erfahrungen dann hatte, wo man eben diese Umgebung gestalten kann, vielleicht virtuell oder auch analog, beides dann möglich wäre und da natürlich Game Design auch sehr wichtig wäre, weil natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen bei Spielen die Frage ist, wie kann ich auch anderen Leuten diese Erfahrungen ermöglichen? Also nicht nur immer die Person sein, die Erfahrungen erlebt, die andere für mich gestaltet haben, sondern vielleicht auch Schüler und Schüler dann zu befähigen, eigene Räume, eigene Möglichkeitsräume zu erschaffen, weil das natürlich idealerweise hoffentlich dann in der Gesellschaft dann auch mit ihrer Aufgabe ist, dann auch das weiterzutragen und auch unsere Gesellschaft, unser Umfeld so zu gestalten, dass quasi dann die Möglichkeitsräume vorhanden sind. Aber das ist jetzt natürlich sehr utopisch und sehr visionär dann gedacht.
Apropos, du sprühst nur so vor Gedanken zu dem Thema und ich hatte vorhin auch eine utopische oder dystopische Vision, je nachdem, wie man es auslegt. Man stelle sich vor, in 30, 40 Jahren gibt es halt zum Beispiel In-School-Shops, Die Lehrer sind längst ersetzt durch KI-Pädagogen, die sympathische Gesichter haben, die danach ausgesucht worden sind, was Schüler gerade so irgendwie charmant oder eben nicht beängstigend finden. Jedenfalls kann man in diesen In-School-Shops letztlich mit einem bestimmten Betrag an Mikrotransaktionen unter anderem bestimmte Unterrichtsmodule kaufen, vielleicht auch die Wertung ein bisschen anpassen, die Schulnote, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war nur jetzt so ein bisschen Quatsch zum Ende des Podcasts. So ein Gedanke, dass man ja auch überlegen muss, inwiefern in Zukunft auch Lehrer eben natürlich nicht durch YouTube jetzt, sondern tatsächlich durch in gewisser Weise gleichgeschaltete KI-Module, Avatare ersetzt werden können. Ich kann mir vorstellen, dass das...
Tatsächlich, ja. Also ich meine, das wäre natürlich eine dystopische Variante. Und ich glaube, zu einem bestimmten Teil natürlich wird personalisiertes Lernen durch KI-Chatbots vielleicht dann auch irgendwann Teil der Realität werden. Beziehungsweise heute gibt es ja auch schon Programme, zum Beispiel Grüße an Hendrik Haverkamp, keine Ahnung, ob der zuhört, der für Deutschlehrer eben anbietet, dass man die Texte der Schülerinnen und Schüler von KI dann auch überprüfen lässt. Die KI macht dann Vorschläge zur Textverbesserung. Also die sagt nicht einfach, das ist schlecht, sondern die macht dann Vorschläge und dann gemeinsam vielleicht dann mit der KI können die Schülerinnen und Schüler das dann wieder überarbeiten und lernen dabei etwas. Und das rührt natürlich daher, dass ich als Lehrkraft jetzt nicht mich 20 teilen kann und jedem Einzelnen in einer Stunde gleichzeitig Tipps geben kann oder mit ihm dann drüber oder ihr darüber sprechen kann, was gerade vielleicht so Probleme sind und dass sie mal so lernen, Effekte haben und nicht einfach nur das so runterschreiben und dann kommt einer dran, der sagt's, alle sind erleichtert und gucken, dass sie schnell abschreiben. Da kann natürlich KI helfen auf jeden Fall. Aber natürlich ist die Hoffnung, dass der soziale Aspekt dann weiterhin ist. Und ich glaube, vor kurzem habe ich auch nochmal so was Schönes gesehen, auch natürlich diese ganzen großen Visionäre, so Steve Jobs und alles und so, dieser Begriff des Storytellers. Dass ich glaube schon, da komme ich vielleicht wieder aus dem Kulturwissenschaftenbereich, dann wir immer noch dann Menschen gerne zuhören, die Geschichten erzählen, die Dinge rahmen, die Dinge erklären, die irgendwie Bedeutung Dingen vielleicht auch geben können, weil sie vielleicht irgendwie bestimmte Erfahrungen damit gemacht haben. Und das muss ja nicht nur sein, jetzt eine Lehrkraft, die vorne steht, die dann irgendwie was erzählt aus ihrem Leben, was vielleicht für die Schüler interessanter ist, als das Buch zu lesen. Das kann auch ein Computerspiel sein, was vielleicht irgendwie diese Erfahrung ermöglicht, weil irgendjemand dann mal mit diesen Erfahrungen das gestaltet hat. Also da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass da ja schon das nicht einfach so ein Ding für sich ist, sondern natürlich auch kulturell aufgeladen. Und dass das hoffentlich dann so die Vision ist, dass wir diese Storyteller auch haben, die dann uns erzählen, welche Gesellschaft wir haben wollen, wo wir hinwollen und was es früher gab und wie das alles zusammenhängt. Das wäre natürlich dann die schöne Vision.
Ja, also da gibt es aktuell ja alle möglichen Betrachtungsweisen, ne? Von der radikalen Ablehnung bis hin zu den Experimenten ohne Grenzen. Das ist ein Thema für sich. Vielleicht sprechen wir ja noch mal irgendwann
gerne
zusammen. Und dieses Bild, was du gezeichnet hast, könnte natürlich auch so aussehen, dass irgendwann Shodan letztlich als Lehrerin vor unseren Schülern steht. Und je nachdem, was sie gerade für ein Fach unterrichtet oder für einen Stoff, kann sie dann auch ihr Äußeres wechseln.
Wer weiß.
Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen und bedanke mich erstmal bei dir. Das hat Spaß gemacht. Da waren viele Anknüpfungspunkte und du bist da wirklich im Epizentrum, sowohl gesellschaftlich als auch im akademischen Bereich. Und da braucht man wahrscheinlich viel Kraft, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall schon sehr kräftezehrend. Habe ich auch in letzter Zeit gemerkt. Also, wie ich auch in meinem Profil gerne schreibe, ich bin jetzt nicht multitalentiert, aber multiinteressiert. Und da immer sich wieder zurückzunehmen und dann natürlich dann wieder Kraft zu tanken, auch alles andere zu schaffen mit Vollzeitjob als Lehrer und Familie und allem, das ist schon manchmal ein Kraftakt. Aber natürlich immer wieder schön, auch wie diese Einladung zum Podcast. Vielen Dank nochmal dafür, wenn man dann wieder die Möglichkeit hat, dann dadurch auch wieder so Energie und Inspiration zu tanken und natürlich das wieder weitergeben kann und andere Leute sich darüber freuen. Also gerne mir auf den diversen sozialen Netzwerken folgen und dann irgendwie ins Gespräch kommen. Da freue ich mich immer sehr darüber, auch wenn natürlich ich immer gucken muss, wann ich dann auch die Zeit finde, tatsächlich da aktiv zu sein. Aber bisher hat das zum Glück dann immer irgendwie noch funktioniert.
Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und euch da draußen, wie immer, lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.